Dann bitte nicht, wie ich habe.
Drogenabhängige Menschen sind Teil der Gesellschaft, leben aber am Rand davon und darum haben sie ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. In diesem Podcast haben wir mit Menschen geredet, die in den Kontakt- und Anlaufstellen der Stadt Zürich ihre eigenen Drogen konsumieren, die sie selber mitgebracht haben. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie die Gesellschaft da aussen wahrnehmen. Was ist ihr Blick auf die Welt, auf Zürich, auf die Zürcherin und den Zürcher? Die Personen, die mit uns geredet haben, haben einen extrem scharfen Blick. Sie sehen, spüren und spiegeln uns auch und sie sagen Sachen, die uns hoffentlich mindestens zum Nachdenken anregen. Im besten Fall aber überdenken und verändern wir unser Verhalten. Nach dem Einblick in die Gedankenwelt der Klientinnen und Klienten von der Kontakt- und Anlaufstelle Selnau erzählt uns der Leiter Florian Meyer etwas über die Hintergründe, die Bedeutung und die Geschichte der K&As in Zürich. Das ist ein Audioprodukt, das plädiert für mehr Mitgefühl, mehr Miteinander, weniger Vorurteile und Überheblichkeit.
Kommen, liebe Kinder, kommen, hört auf die Ziele. Horchen auf den Wind und wenn wir von ihm bleiben. Das ist wie wir sind, komm, lass das zusammen feiern. Machen wir nicht geschwind, lassen wir Zeit, lass da bleiben. Sind wir tolerant mit jedem Proband. Denn Leute, es ist kein Schand, komm, reichen wir die Hand. Ich schenke ein bisschen Lärm, auf der Welt ist es alt. Ja, drum lerne ich und lerne ich und werde mit alt.
Ja, wir haben natürlich eine Megastadt. Ein wunderschöner See. Das Limit ist natürlich lässig. Und ja, wir sind auch nach unserem Hausberg, der Wüthliberg, der wunderschön ist. Mega lässig zum Biken. Jetzt grad gestern sind wir biken und dann noch grillieren an einem schönen Platz.
Sehr gut.
Was macht es, dass es sehr gut geht?
Ich mache Musik, ich habe liebe Freundinnen, ich male. Ich bin zufrieden mit meiner Nachbarschaft. Es ist alles eigentlich im grünen Bereich.
Ich tue es mit Herz, wenn ich etwas mache. Ich finde, das fehlt da in Zürich. Es gibt immer weniger Leute, wo Menschen, wahre Menschen sind. Die funktionieren, weil sie müssen funktionieren, wie Roboter und fertig. Aber Gefühl und Menschheit ist weg. Also das ist das, was ich empfinde. Und das tut mir jeden Tag weh. Ich leide darunter extrem, jeden Tag. Und ich bin einfach, fühle mich wie eine Nummer oder wie eine Zahl. Ich bin da, bin da und da und fertig. Aber und niemand interessiert, wer du bist eigentlich.
Wenn ich die Leute anschaue, sie meinen, sie seien glücklich, weil sie vielleicht eben finanziell gut dastehen. Aber wenn man ganz tief in sie hineinschauen, nein, sind sie nicht. Sind sie gar nicht. Weil sonst wären sie nicht so egoistisch, nicht so hochnäsig, nicht so. Ein glücklicher Mensch hilft gerne jemand anderem. Ein glücklicher Mensch tut dich gerne mal anlachen. Oder ein glücklicher Mensch. Bei uns in Italien, bei Calabria, und ich bin von Kalabrien, ist es gang und gäbe, dass man jedem guten Morgen oder da, wenn man da jemandem guten Morgen sagt, der schaut dich blöd. Ist sogar, wenn nicht sogar ein, was willst du von mir, Arschloch, nicht zurückbringen, ist schon mal gut. Und darum sage ich, nein, glaube ich nicht, nein.
Nicht wirklich, nein. Also nicht alle. Es gibt schon solche, die glücklich sind, aber nicht alle. Solche, die nichts haben, die auf der Straße sind, die sind zum Teil glücklicher als die, die Millionen auf dem Konto haben. Ja, das sieht man, es ist aufgedruckt zu lächeln und so. So.
Sie sind sehr... voller Angst, sie sind zu. Also ich merke das, wenn du jemanden zugehst und etwas fragst, ist das erste Mal gerade, sie wissen nicht, wie sie reagieren. Also ich finde, Menschen sind zu. Sie sind eben, wie gesagt, nicht mehr achtsam, nicht mehr wachsam. Das Handy ist A und O. Ich finde, ich fühle mich sehr, einfach ungeschützt irgendwie, fühlt man sich um die Leute herum. Es ist nicht mehr in der Menge.
Wie sie immer mit ihren blöden Handy rumzappen und die Umwelt gar nicht mehr wahrnehmen. Das Handy voraus und dann wird einfach gelaufen. Es keine Kommunikation mehr, keinen Augenkontakt, gar nichts, sondern einfach da muss ich hin und der Rest ist mir gleich.
Geht ein paar Minuten noch.
Es war schon immer schwierig, auch schon vor 30, 40 Jahren, dass du spontan auf Menschen zugehst, die du nicht kennst. Also, das ist nicht selbstverständlich. Ich merke es, wenn Menschen auf mich zugehen. Also zum Beispiel, je nachdem, wer das ist, kann ich meine Vorurteile und die werden auch gemacht teilweise. Nicht nur aus Erfahrungen.
Wie viele Mal sehe ich eine alte Frau, die ins Tram einsteigen will, die ein Ding hat oder irgendjemand, und niemand hilft ihr. Oder sie hat nicht einmal ein Ding, oder lässt sie nicht einmal zuerst einsteigen. Oder, das sind Kleinigkeiten. Aber dort fängt es an. Und nicht einmal so Sachen haben mehr Wert da. Nicht einmal so Sachen. Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich und beschämend. Ich schäme mich. Ich schäme mich fremd. Und das meine ich todernst.
Und übrigens, ich habe morgen früh mal eine Person, einen alten Menschen, mal kennengelernt, weil ich ihm Grüezi gesagt habe. Und seitdem sehe ich den alle 2-3 Tage. Hey, mit dem redet niemand. Niemand redet mit dem. Niemand. Die alten Menschen, die langsam unterwegs sind, weißt, offensichtlich, die werden gar nicht wahrgenommen, zum Beispiel. Also, du bist ja nicht mehr interessant. Ich merke es jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es hat auch Vorteile. Aber du bist nicht mehr, ja, du bist nicht mehr wichtig, du zählst nicht mehr.
Was ich sagen muss zum Abschluss, an so Orten wie da, kommst von Mitmenschen mehr Hilfe über als von den ganz normalen Leuten. Auch wenn wir hier alle weniger als nichts haben, aber wenn wir können, geben wir. Ich gebe sogar meine letzte Ziege, wenn es muss sein. Hast du keinen Boxenschutz? Da, ich kann sie abziehen, nimm meine. Und das sind 70% von den Leuten, das sind wirklich so. Nicht, wenn es um Drogen geht, da gibt es wenige. Aber wenn es um «Ey, hast du einen Stutz?» oder «Ich habe einen Durst für du kommst für 1,50 €» ist es da innen, an so Orten, ich kann das besser als draussen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was wünschst du uns allen?
Ein Lachen, eine Freude, dass die Welt von Freude kriegt. Nein, ich wünsche wirklich mehr ein Miteinander wieder mehr. Unabhängig, ob du das Gleiche lebst, unabhängig, ob ich dich möge oder nicht, leben lassen, miteinander und wieder vor allem kommunizieren. Nein, nicht zu kommunizieren, das Wort miteinander reden. Ganz genau, einfach zu miteinander reden.
Was wünsche ich mir für mein Leben? Ja, dass ich weiterhin ein gutes Leben führen kann, dass es finanziell funktioniert und ja, dass unsere Umwelt ein bisschen mehr Sorge gehabt wird. Das, ja, weil wir haben eigentlich nur eine Welt und es ist zum Teil schon krass, wie die Vorlesung, wie mit der Umwelt umgegangen wird. Das wünsche ich mir, dass das im Prinzip, dass man der Umwelt einfach schneller hilft, dass auch mit der Klimawärmung und alles drum und dran. Das wünsche ich mir eigentlich. Das ist eigentlich mein grösster Wunsch, dass unsere Umwelt mehr so gehabt wird, dass man halt auch noch in 100 Jahren Skifahren kann. Oder, ja. Das ist das, was ich mir eigentlich am meisten wünsche.
Es macht alles langsam
einen
Sinn. Es zählt nur das, was ich finde. Was siehst du nicht, was wird nur das, was ich bin. Ich mach weiter, bis ich steht, erst dann bin ich still. Es macht alles langsam einen Sinn. Es zählt nur das, was ich finde. Was siehst du nicht, was wird nur das, was ich bin. Ich mach weiter, bis ich steht, erst dann bin ich still.
Florian Meyer, Abteilungsleiter Schadensminderung, illegale Substanzen in der Stadt Zürich. Es gibt in der Drogenpolitik einen sogenannten Zürcher Weg. In wenigen Worten, wie würden Sie den Zürcher Weg beschreiben?
Der Zürcher Weg ist eigentlich auch der Schweizer Weg. So, und der besteht eigentlich aus der Vier-Säulen-Politik oder Strategie mit der Säule Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression. Prävention fokussiert auf die Allgemeinheit, zumal Risikofaktoren verhindern primär. Dann Therapie fokussiert auf Menschen, die schon eine Abhängigkeit entwickelt haben. Zum Beispiel die Opiat-Substitutionstherapie. Und die Schadensminderung fokussiert eigentlich wie auf den Nebeneffekt vom Konsum, also auf die Verwahrlosung der Menschen, auf die gesundheitliche Verschlechterung von diesen Menschen, die nicht unbedingt mit dem Konsum zusammenhängt, sondern eher mit ihrer Lebenssituation. Und die dritte Säule, die vierte Säule ist die Repression. Die ist ebenfalls relevant, weil die verfolgend in dem Sinn Betäubungsmitteldelikt.
Wir lassen im folgenden Gespräch die Repression, Therapie und Prävention ein bisschen auf der Seite und fokussieren vor allem auf die Schadensminderung, dort, wo Sie vor allem aktiv sind. Die Kontakt- und Anlaufstellen gehören zu der Schadensminderung. Und oft wird in der Gesellschaft das auch ein bisschen verwechselt mit der Drogenabgabestelle. Aber es ist wichtig, dass man das wirklich auseinanderhält. Es ist nicht das Gleiche.
Das ist korrekt und das ist wirklich oft ein Missverständnis. Drogenabgabestellen, das sind die Substitutionsprogramme, die es gibt. Da gibt es zum Beispiel die AROT in Zürich oder auch das Crossline von der städtischen Gesundheitsdienst. Das sind ärztlich verschriebene Medikamente, die dort abgegeben werden. Methadon oder Diafin. So. Kontakt- und Anlaufstellen, die empfangen alle Menschen von der Drogenszene, die noch andere Substanzen konsumieren. Also Substanzen aus dem illegalen Markt. Kokain, Heroin, aber auch verschiedene Medikamente, aber auch einfach illegal konsumiert werden in dem Sinn und auch gehandelt werden, wie Benzodiazepin. So, das ist der Hauptunterschied. Wir haben aber etwa 60% von unseren Klientinnen und Klienten sind in einem Substitutionsprogramm. Das heisst, viele halt haben einen Mischkonsum. Darum ist es ein bisschen eine Utopie zu meinen, wir können sie einfach substituieren auf Opiat und dann ist das Problem in dem Sinn gelöst. Weil eben die Leute ganz oft noch andere Abhängigkeiten haben.
Und das heisst aber auch, eure Klientinnen und Klienten kommen zu euch, haben die Drogen selber erworben oder erwerben sie sogar hier in der Kontakt- und Anlaufstelle?
Das ist korrekt. Sie erwerben die Substanzen selber auf dem Schwarzmarkt, oft irgendwo, aber auch in unseren Einrichtungen findet ein Mikrohandel statt. Das ist seit jeher so. Wir tolerieren das zusammen mit der Polizei aus einem Grund, weil wenn der Handel nicht in der Einrichtung stattfindet, dann findet er im öffentlichen Raum statt. Und das wollen wir nicht. Wir haben aber Zugangsschwellen in die Einrichtungen. Also wir lassen nur Stadtzürcherinnen und Stadtzürcherinnen und aber auch noch Menschen, die wirklich eine Abhängigkeit haben. Also die Leute, die Substanzen im Mikrobereich verkaufen in den Einrichtungen, unter bestimmten Bedingungen, die sind selber schwerstabhängig. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen keine Dealer da drin haben, die nicht selber abhängig sind. Genau. Der Mikrohandel findet an einem Ort statt in dieser Einrichtung. Das ist im Fumoir. Das ist seit jeher so. Das ist ein Ort, wo wir nicht immer alles sehen. Wir haben aber klare Regeln. Das heisst, wir wollen keine Wagen auf dem Tisch. Wir werden nicht sehen, dass das Geld hin und her geschoben wird. Also es muss diskret funktionieren.
In dieser Vier-Säulen-Politik, neben der Prävention, Repression, Therapie, ist die Schadensminderung in den 90er Jahren so ein bisschen die Hauptinnovation gewesen. Wie ist es zu dem gekommen, dass man zu dieser Schadensminderung gekommen ist und gefunden hat, das ist wichtig in der Drogenpolitik, dass man das anschaut?
Bis in den 90er Jahren hat man offene Drogenszene, also das, was man so gesehen hat vom Drogenelend, hat man hauptsächlich mit repressiven Mitteln versucht zu bekämpfen. Es hat einen Kantonsarzt in Zürich, der verboten hat, sauberes Spritzenmaterial abzugeben, weil man die Leute mit dem ja noch animiert zum Konsum. So,
Das war die Haltung damals, genau.
Wir sind aber mit der repressiven Intervention und auf der Verlagerung von diesen Szenen, die es ja in der Stadt Zürich an verschiedenen Orten gegeben hat, dann irgendwann am Plattspitz und dann irgendwann am Letten, hat man festgestellt, dass die Repression einfach nur zur Verlagerung führt und eigentlich wie nicht zum Problem, zur Lösung des Problems. So.
Wie ist es denn zu dieser Haltungsänderung gekommen, dass man gefunden hat, hey, die Repression allein reicht nicht? Was sind die Voraussetzungen, die es braucht, dass man eben dazu kommt und sagt, wir schauen zu diesen Leuten, weil Sucht ist offenbar ein gesellschaftliches Problem? Das lässt sich nicht wegradieren. Wir können es verschieben, aber es ist immer noch da. Wie hat es diese Haltungsänderung geführt, dass man sagt, okay, wir schauen, dass die möglichst in einem sicheren, sauberen Bereich ihre Drogen konsumieren können?
Also der politische Druck ist natürlich immer grösser geworden und die Reputationsgefahr für Zürich als Stadt ist natürlich enorm gross gewesen damals auch, weil das sind Leute aus ganz Europa hierher kommen konsumieren. Und wir sehen das auch heute, der Needle Park, der ist noch dermaßen bekannt und das 30 Jahre später weltweit. Also es hat wirklich eine nachhaltige Schädigung in dem Sinne vom Ruf auch gehabt. Ich denke, das ist sicher ein wichtiger Faktor, so der Aspekt von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Das ist natürlich eine politische Richtung, wo das, oder gewisse politische Richtungen, die sehr empfänglich sind für so Argumente, wenn man das angehen kann. Und die Gesundheitsargumente, also das Elend, es hat so viele Hepatitis-Übertragungen gegeben, es hat so viele HIV-Übertragungen gegeben. In dieser Zeit, es hat so viele Überdosierungen gegeben und so viele Todesfälle, wo Leute einfach tot in den Park gelegen sind. Ich mache teilweise einen Vortrag mit Polizisten, die damals vor Ort geschafft haben. Also die sind heute noch teilweise traumatisiert von diesen Bildern. Es sind wirklich Leute einfach rumgelegen, teilweise tagelang. Ich denke, das Elend hat sich so zugespitzt und der Handlungsdruck ist so gross geworden, dass man hat müssen pragmatische Wege gehen.
Und einen humanistischen Weg auch irgendwie?
Ja, sicher. Auf jeden Fall. Und man hat dann gemerkt, dass eigentlich das Sucht eigentlich nicht primär ein juristisches Problem ist, sondern auch primär ein Gesundheitsproblem. Und der Wandel eigentlich von dem juristischen Fokus auf den Gesundheitsfokus hat dazu geführt, dass man dann sich überlegt hat, halt wie man auch die Leute kann anders behandeln kann, einerseits medizinisch, vor allem auch die Unterstützung zukommen lassen und andererseits eben wirklich schauen, was brauchen die Menschen auch noch sozial, brauchen die einen Ort, wo sie sicher können konsumieren können. Weil eine von diesen Quintessenzen oder von diesen Erfahrungen war ja mit der Repression und der Verdrängung, die Leute muss man ja irgendwo her verdrängen können. Und das Zusammenspiel von diesen vier Säulen hat dann angefangen zu funktionieren. Mit der Zeit, wo die Polizei und die Sozialarbeit gemerkt hat, dass sie miteinander zusammenarbeiten, weil sie eigentlich ähnliche Ziele haben, aber andere Mittel, um die Ziele zu erreichen. Und das ist, denke ich, wieder der Schlüssel eigentlich vom Erfolg von dem Konzept, dass die Repression und die Schadensminderung angefangen hat, miteinander zusammenzuarbeiten, nicht gegeneinander. Weil am Anfang war, denke ich, sehr oft auf beiden Seiten viel Vorbehalt gewesen. Also einerseits bei den Sozialarbeitenden, aber auch bei der Polizei, eben so im Sinne von, die Einrichtungen, da werden die Klienten unterstützt, die Drogenabhängigen werden unterstützt in ihrem Konsum. Und umgekehrt hat die Sozialarbeit natürlich die Verfolgung von diesen Menschen durch die Polizei, jetzt überspitzt gesagt, ebenfalls kritisiert. So.
Die Kriminalisierung, die
genau,
passiert.
Genau, und das ist, denke ich, etwas, was weltweit immer noch ganz oft das Problem ist, auch an Orten, wo es auch eine Vier-Säulen-Politik gibt, wo es auch Schadensminderung gibt, dass eigentlich wie das Verständnis, die gemeinsame Haltung für die Schadensminderung von der Polizei nicht mitgetragen wird, aber umgekehrt auch vom sozialen Bereich die Haltung nicht mitgetragen wird. Also wir finden keine gemeinsame Haltung in dem.
Hier in der Kontakt- und Anlaufstelle arbeiten Sozialarbeiterinnen und Arbeiter und auch Pflegende, also Personen aus dem Pflegebereich. Was ist so die Hauptaufgabe von diesen Menschen, die hier arbeiten?
Also unsere Einrichtungen funktionieren ja so ein bisschen wie ein Restaurant, sage ich einmal. Oder man muss zwar die Substanzen selber mitnehmen, muss man im Restaurant sonst nicht die, die man konsumiert. Wir haben eine Eingangspforte, also es ist eigentlich ein Club in dem Sinn, also es kann nicht alle rein. ZIP macht die Zugangskontrolle und das ist sehr wichtig, dass wir wirklich selber bestimmen können, wer da ein- und ausgeht und klare Regeln haben diesbezüglich. Der Aufenthaltsraum ist eigentlich wie ein Restaurant. Also sie kriegen dort zu essen, sie kriegen zu trinken, sie können sich ausruhen. Genau, wir erbringen niederschwellige Sozialarbeit und die ist sehr wichtig, weil wir sind sehr nah an der Klientel. Die Leute kommen jeden Tag zu uns, ganz viele von der Szene, der Kern von der Szene, die sind täglich bei uns und ich denke, die Vulnerabelsten, die sind eh täglich bei uns. Und so haben wir eigentlich wie so einen engen Draht zu diesen Menschen und sehen, wenn es ihnen schlechter geht, also wenn der Gesundheitszustand sich verschlechtert, das sehen wir und können intervenieren. Und wenn es soziale Fragestellungen gibt, wie Wohnungslosigkeit, dann wissen wir das in der Regel vor, sie die Wohnung verloren haben und können auch intervenieren mit ihnen. So, und das ist der grosse Vorteil zu anderen Angeboten. Dementsprechend sind wir aber auch wie ein Ort, wo auch andere Institutionen wie aus dem Gesundheitsbereich bei uns Prävention machen. Also wir haben oft auch Externe bei uns, die zum Beispiel Hepatitis C-Prävention machen. Wir triagieren viel an andere Einrichtungen. Aber das führt so dazu, dass wir wieder Zugang zur Szene sicherstellen. So.
Und die Pflegenden, die hier arbeiten, sind auch, falls es einen Notfall wird, geben?
Die Pflegenden Die sind für die medizinischen, für kleinere medizinische Interventionen zuständig. Aber die Hauptintervention, die dort stattfindet, ist die Reanimation, was eigentlich eine grosse Intervention ist. Die Reanimation von Menschen, die überdosieren. Und das findet recht oft statt. Also wir haben fast wöchentlich Überdosierungssituationen. Und etwa rund 20 Mal im Jahr haben wir externe Unterstützung, um herbeizuführen, also Notarzt, Ärztin und Ambulanz. Wo wir davon ausgehen, das sind Situationen, wo, wenn wir nicht interveniert hätten, wo es zu Todesfällen geführt hätte. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber das sind potenziell 20 Todesfälle, die wir verhindern im Schnitt pro Jahr.
Muss es aber auch in eine Relation setzen, also die wöchentlichen Einsätze bei kleineren medizinischen Einsätzen, muss man in eine Relation setzen zu der Zahl, dass bei euch 28'000 Konsumationen pro Monat gibt.
Das ist korrekt, ja. Genau. Und wir haben rund 1'000 Personen, die bei uns verkehren. Wir tun auch halt sehr viel auch präventiv intervenieren. Also wir haben da so ein bisschen wie eine sozialpädagogische Interventionsmöglichkeit auch noch. Und das auch bei der Verhinderung von der Überdosierung. Also wenn meine Mitarbeitenden jemanden sehr gut kennen, und das ist sehr oft der Fall, dann wissen sie, wenn jemand genug hat. Und dann haben sie aber auch wie die Interventionsberechtigung, sagen wir, dass wir jemandem sagen können, hey, für heute ist genug.
Wird das angenommen von den Klientinnen und Klienten?
Das wird sehr oft auch angenommen. Sehr oft wird das angenommen, nicht immer. Viele von diesen Menschen konsumieren schon seit Jahrzehnten und haben eine hohe Konsumkompetenz und wissen relativ genau, was sie verträgen und was nicht. Das Problem ist darin einfach, dass die Substanzen, die sie konsumieren, nicht rein sind. Es gibt keine Qualitätskontrolle bei diesen Substanzen, außer das Drug-Checking. Aber das ist immer nur Not am Heuhaufen. Und das führt dazu, dass sie teilweise überdosierend, weil der Reinheitsgrad höher ist von einer Substanz. Genau, das ist die Schwierigkeit im Ganzen.
Vor 30 Jahren ist das initialisiert worden, die Kontakt- und Anlaufstellen. Wie würden Sie die Relevanz heute noch einschätzen von diesen Orten?
Also Kontakt- und Anlaufstellen sind hochrelevant, nach wie vor. Also das sieht man schon an der Zahl der Leute, die dort verkehren. Das sieht man auch an dem, dass wir in den letzten 3 Jahren eine Zunahme vom Konsum in diesen Einrichtungen um etwa 7'000 Konsumationen pro Monat. Und rund 100 bis 150 Leute sind zusätzlich zu unseren Einrichtungen gekommen. Das ist sehr dynamisch. Ich werde oft gefragt, was ist denn die Prognose? Braucht es die Einrichtungen in 20 Jahren? Ich bin 100% sicher, die braucht es noch. Aber wie sich der Drogenmarkt entwickelt und wie sich das Konsumverhalten entwickelt von den Menschen in der Schweiz, das ist extrem schwer zu prognostizieren. Man weiß einfach, dass in Zürich der Kokainkonsum, und das ist ja die Grundsubstanz, die eigentlich am meisten konsumiert wird in diesen Einrichtungen, in den Abwassern von der Stadt Zürich einfach sehr stark ausschlägt. Und Zürich eigentlich wie auf Platz 3 ist in Europa im Konsum von Kokain. Und dementsprechend die Substanz sehr vorhanden ist. Die Frage ist einfach, wie viele Menschen gehen irgendwann am Montagmorgen nicht mehr arbeiten und kommen in Kanada. Das weiss man nicht, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahrzehnten.
Sie haben es angetönt, es wird grundsätzlich angenommen, es wird auch gestützt von der Stadt, logischerweise von der Politik. Aber was für Widerstände kommen immer wieder oder tauchen auf oder was für Vorurteile gegenüber diesen Anlaufstellen gibt es?
Also grundsätzlich haben wir einen extrem breiten Rückhalt. Also die Einrichtungen, die sind politisch nicht in Frage gestellt. Oder nicht mehr in Frage gestellt. Weil sie einfach ganz einen klaren positiven Effekt haben. Eben auf Gesundheit, aber vor allem sicher auch als Argument im öffentlichen Raum, Sicherheit und Ordnung. So, niemand will wieder zurück zu dem, was war in den 90er Jahren. Und ich denke, Zürich hat das ein bisschen wie, das Trauma ist ein bisschen wie in den Gen der Menschen in der Stadt Zürich. Also es ist etwas, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber es ist wirklich etwas, das niemand mehr wird wollen haben. So. Gleichzeitig ist aber Suchtpolitik in der Schweiz kein grosses Thema mehr. Also es gibt ganz andere Themen, die im Moment Priorität haben. So. Und dort ist es an den Fachleuten zu schauen, dass man die Themen im Suchtbereich ebenfalls auch politisch reinbringt und dass man dort auch explizit auch die Schadensminderung weiterentwickeln kann in den nächsten Jahren, weil es hat definitiv Bedarf an neue innovative Ansätze.
Das, was ihr in Zürich macht, hat Vorbildcharakter. Es gibt andere Städte in Europa, weltweit, wo können wir schauen können, wie die Stadt Zürich mit dem Drogenproblem, oder sagt man Drogenproblem, ja, ist glaube ich schon ein Problem, um
gehen. Jetzt ist auch gerade ein Reiseplan nach San Francisco. Was machen Sie dort in San Francisco?
Ja, das ist noch ein bisschen die Frage. Wir stellen das Programm erst zusammen. Aber die Idee ist natürlich, dass wir wie die Connections, die wir haben, schon zu San Francisco mit mehreren Leuten, die wir schon kennen, und die auch Erfahrung haben mit New York, wo New York ja jetzt letzten Frühling zwei Konsumräume eröffnet haben.
Auf Vorbild von Zürich?
Auf Vorbild von Zürich. Genau dort waren mehrere Delegationen bei uns im Vorfeld. Und dort haben wir wirklich auch Haltungen verändern. Das ist auch medial begleitet worden. Da gibt es einen Tagesschau-Artikel dazu, im 2020, wo wirklich dazu geführt hat, dass die Einrichtungen können einführen können. So. Und das ist natürlich zu verdanken gewesen, natürlich den Leuten vor Ort primär, oder, wo wirklich die Connections kennen und sich auch sehr eingesetzt haben, Jahrzehnte schon, oder sehr, sehr lang schon, um können eben schadensmindernde Angebote einzuführen. Und unsere Hoffnung ist natürlich schon, dass man am Modell New York kann in San Francisco jetzt mit der gleichen Person, interessanterweise, wo jetzt die Funktion in San Francisco inne hat, dass man dort einen ähnlichen Erfolg könnte, umsetzen und dort auch ein bisschen etwas könnte dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen humaner wird. Ja.
Die Schadensminderung, der Name sagt schon, heisst das aber auch, dass man wirklich, dass Menschen aussteigen aus den Drogen?
Die Schadensminderung ist ein akzeptierender Ansatz. Und das heisst eigentlich genau, dass wir eigentlich nicht primär mit ihnen das Ziel haben, sie in die Abstinenz zu bringen. Weil bei vielen Menschen, das hat sich ja auch gezeigt in den 90er und auch heute, dass das Ziel Abstinenz teilweise nicht realistisch ist. Und dass es aber auch andere Ziele gibt, neben der Abstinenz. Sei es eine Stabilisierung von der sozialen Situation, eine Stabilisierung von der Gesundheitssituation. Also wir adressieren primär diese Ziele. Aber wenn wir die Leute hier haben, bauen wir einen Bezug auf zu diesen Menschen. Und sobald jemand auch das Interesse hat, eine Abstinenz zum Beispiel anzustreben oder in eine Therapie zu gehen oder in eine Behandlung sonst, dann unterstützen wir die Leute und triagieren regelmäßig in andere Institutionen. Auch abstinenzorientierte Institutionen.
Also das heisst eigentlich, ihr schafft irgendwie auch einen Raum, wo sich die Leute nicht unter Druck gesetzt fühlen. Sie wissen, sie müssen nicht aussteigen. Sie dürfen, wenn sie wollen, wenn sie die intrinsische Motivation haben, zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr. Aber sie fühlen sich hier nicht ständig so ein bisschen mit dem Messer im Rücken, so, hey, es wäre gut, du würdest.
Es ist ein geschützter Raum für sie. Also wir bieten nicht einen Raum. Darum lassen wir auch nicht andere Menschen rein oder andere Institutionen, teilweise mit anderen Haltungen. Die haben dort ihnen nichts zu suchen. Also wir bieten ihnen einen Raum, einen Rückzugsraum, wo sie geschützt sind in dem Sinn. Also wo sie konsumieren können unter Aufsicht. Wo sie aber auch nicht gedrängt werden zu der Abstinenz. Aber wir unterstützen sie in allen Bestrebungen. So.
Also es klingt für mich so ein bisschen, es ist okay, wie sie sind. Sie sind süchtig, sie sind drogenabhängig und es ist im Fall einfach okay.
Das ist richtig. Und das hat den grossen Effekt, dass wir den Zugang haben zu diesen Menschen. Und erst dann ist es ja überhaupt möglich, auch in Richtung irgendwie Abstinenz irgendwann mal zu gehen, wenn man das will oder wenn das jemand will.
Es macht alles langsam
einen
Sinn. Es zählt nur das, was ich mitfinde. Was siehst du, was wird nur das, was ich bin.
Das ist ein Podcast von der Stadt Zürich und ein grosser Dank geht an Aline Ammerein von der Stadtentwicklung, an die Mitarbeitenden von der K&A Selnau und an alle Klientinnen und Klienten. Das ist ein Audioprodukt von mir, Janine Bohrer. Der Sound für den Podcast kommt von Thomas Baumgartner, Schallhaus Musikstudio und die Songs sind von Scarfo aus Zürich.